Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 228 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 30. Mai 2025 und diese Themen haben wir heute für Sie.
Im Smalltalk sprechen wir über eine Geschichte, die wir fürs neue Pfefferminzia-Printheft recherchieren. Es geht um Vertrauensschäden.
Im Gespräch haben wir heute drei Experten. Unser Kollege Matthias Hess war nämlich auf dem AMC-Frühjahrsmeeting in Köln unterwegs und hat sich zum Thema KI in der Versicherungsbranche umgehört.
Und in den News der Woche geht der Europäische Rechnungshof mit der EU hart ins Gericht. Die Großfusion in der Schweiz nimmt eine weitere Hürde. Der Versicherungsverband GdV berichtet, dass die Beitragseinnahmen der Lebensversicherer steigen. Und eine Umfrage offenbart das wichtigste Sparziel der Deutschen. Aber erst
haben wir wieder einen Schmolltalk für Sie.
Aus der Redaktion. Oh, herzlich willkommen dazu.
Genau.
Ja, so. Alle Furchtlosen seien gegrüßt.
Und wir sind in den letzten Vorbereitungen unseres nächsten Printheftes, der Ausgabe 3, 2025, die im Juni erscheint.
Ja.
Ich gucke gerade nochmal aufs Datum. Ich kann mir sowas ja nie merken. Warum kann ich mir das nicht merken?
Hat eigentlich jemals irgendein Journalist pünktlich abgegeben? Nee, ne?
Am 18. Juni erscheint diese Ausgabe. Ja, ich nicht. Mhm. Ich muss noch zwei Geschichten schreiben und dann du eine hängst, Woche ne? ist Drucktermin. Ja. So viel dazu.
Ja. Und ich habe hab noch eine.
Aber du hast schon eine geschrieben.
Ja, ich habe mal gearbeitet. Und wie konnte das passieren?
Da ging es nämlich um das Thema Vertrauensschäden.
Ja.
Erzähl doch mal. Was also, ist denn das überhaupt?
Erstmal, was ist Vertrauen, Schmidt, ne? Ist ja ein so, stell dir mal vor, dein Scholle beklaut Pfefferminzia. Ja. Absurder Gedanke eigentlich, aber ich bin da viel zu blöd dazu. Aber stell dir vor, ich mach's trotzdem.
Außerdem haben wir kein Tafelsilber.
Nee, aber wir haben, also manchmal haben wir Geld. Und ja. Genau. Und jetzt, was habe ich dann missbraucht?
Das Vertrauen
in dich. Oh ja, dein Vertrauen, genau. Und ich habe einen Schaden verursacht. Also ich habe da nicht auch nur einen Schaden, sondern ich habe auch einen verursacht. Und um solche missbrauchtes Vertrauen und verursachten Schäden dreht sich die Vertrauensschadenversicherung, mit der habe ich mich ein bisschen befasst. Und da stolperst du über Fälle, das ist wirklich unfassbar.
Okay. Erzähl doch.
Erstmal, warum klauen Leute in der eigenen Firma? Das dreht sich wirklich seit Jahren, seit Jahrzehnten im Kreis. Es ist Alkohol, Spiel und Spielsucht.
Ach.
Du siehst es Leuten nicht an. Also Alkoholsucht, ja, siehst du irgendwann mal an der Nase meistens oder so oder an den glasigen Augen. Aber Spielsucht siehst du denen nicht an. Habgier, finanzielle Schieflage und habe ich noch irgendwo gesehen, einfach Rachsucht.
Okay. Ja. Um dem bösen Chef mal eins auszuwischen.
Genau, um der bösen Firma, da wurde man mal übergangen, bei irgend sowas, fühlt sich ungerecht behandelt, soll mal vorkommen bei manchen Leuten. Aber das sind dann so immer dieselben Schemata. Da war eine in einer Stadtverwaltung, die hat geklaut und das verzockt im Casino.
Krass.
Ja. Und da hatte hier die Zürich hatte einfach mal so Pressemitteilungen zusammen oder Pressemeldungen, Presseartikel zusammengesammelt. Das war wirklich nur aus 3 Monaten.
Oh, krass.
Oder aus 5 Monaten, es waren 20 Meldungen.
Wow.
Wer wo was geklaut hat. Und hier geht's los. Also mindestens zweimal, ich habe nicht alle gelesen, aber mindestens zweimal wurde eine Schule beklaut. Der ehemalige Verwaltungsleiter, ich nehme das hier einfach mal als Beispiel, der hat 72 Mal in die Kasse der Schule gegriffen und fast 500.000 Euro geklaut.
Schäbig.
Es gab dann irgendwann einen Hinweis. Dann hatte eine, und es trifft wirklich auch die Netten, ne? Eine Mitarbeiterin hat für die Caritas Luxemburg Kreditlinien eingerichtet. Mhm. Und die hat sie dann viermal gezogen und das Geld in die eigene Tasche kassiert. Und dann nein, auch ein Fall. Dann Tankstellenmitarbeiter hat behauptet, ja, er wurde überfallen und so und hat Geld und Zigaretten wurden geklaut. Und dabei hat er das aber seinen eigenen Kumpels gegeben und die haben das dann untereinander aufgeteilt. Das sind wirklich nur 3 Fälle. Es ist unfassbar. Und ein Riesenfall war natürlich das Ding in Aurubis aus Hamburg. Und damit steige ich auch in der Geschichte ein. Einmal wurden 185 Millionen Euro geklaut.
Oh.
Also Recyclingmetall, Gold, Silber, Kupfer, ist ja eigentlich ein Kupferkonzern. Und für 11 Millionen Euro Gold und Silber. Wahnsinn, was für Beträge, ne?
Das ist schon heftig, ja. Schon ein bisschen mehr, als so einmal bei der Tanke Zigaretten zu klauen.
Ja, und da geht es dann schon an die Substanz. Und der GdV hat daneben auch geguckt, wenn die Vertrauensschadenversicherung einspringen muss. Eigene Mitarbeiter haben 125.000 Euro im Schnitt geklaut. Das ist von letztes Jahr, die Auswertung. Und externe Kriminelle 80.000 Euro. Also da weißt du schon, wo da der Hammer hängt. Und, und die, also immer wenn irgendein Misstrauen verbraucht wurde, oder andersrum, ne? Also eigene Leute haben geklaut oder externe Dienstleister, auch IT-Spezialisten von außen, haben dann Daten geklaut oder irgend sowas und da tritt dann die Versicherung ein. Und das, das ist wirklich spannend und ein wahnsinnig spezieller Fall kommt sogar noch dazu. Ich bin jetzt wieder voll am Reden, aber das ist auch wirklich...
Ich habe nachher noch einen höheren Redeanteil, das gleicht sich wieder aus.
Ja, also ich kann, liebe Hörerinnen und Hörer, die Schmidt gibt es nachher noch, ne?
Genau.
Also jetzt ist erstmal Scholle
da,
Zeit.
Ich höre
ja, zu. Ja, ja, jetzt ist Scholle Zeit. So, und jetzt der sogenannte Fake President Fraud. Das muss ja alles cool klingen. Das ist einfach so, stell dir vor, du hast Vollmachten für die Firmenkonten, bist in der Buchhaltung, musst Rechnung bezahlen und plötzlich ruft dich der Präsident, Schwachsinn, meine Güte, der Chef, ich fange jetzt hier auch schon mit diesem Englischquatsch an. Der Chef ruft an über Videoschalte und sagt, wir haben kurzfristig eine Rechnung reingekriegt, überweis mal bitte. Und da gab es auch Millionen Schäden schon, zweistellige Millionenbeträge. Ey, überweis mal schnell hier 100.000 oder 500.000 da und dahin. Darf kein anderer wissen, ist ein internes Projekt.
Okay.
So. Und jetzt stell dir vor, der Chef war mittels KI gefälscht. Also
ja, das ist inzwischen heftig,
genau.
Heutzutage. Ja.
Und das ist halt dieses President Fraud. Und da greift inzwischen auch die Vertrauensschadenversicherung, inzwischen tritt die auch ein, wenn es mit abgedeckt ist. Und das ist gar nicht so schlecht. Und dabei wird gar nicht unbedingt ein Vertrauen missbraucht in dem Fall, ne? Es greifen einfach von außen welche an.
Ja, das ist eigentlich eher so ein Cyberfall, ne? Aber naja.
Eigentlich ein Cyberfall, das deckt sich auch mit der Cyberversicherung und da muss man dann gucken, dass man das nicht doppelt versichert hat.
Was lernt man daraus? Am besten ein Codewort vereinbaren.
Ja. Familienintern haben wir eins.
Sehr gut.
Wir Schmidt, wir haben keins.
Ne? Nein, wir haben keins.
Nee, leider.
Aber wir haben auch keine, wir machen auch nichts am Konto rum.
Richtig. Und ich halte dich für immer noch sehr schwer zu fälschen.
Naja, ein Schmidt-Bot gibt's ja schon.
Ja, aber der war...
Meine Stimme als Klon.
Also der war noch ein bisschen dünn. Ne? Die echte Schmidt, unvergleichlich. So, unfälschbar. So, habe ich jetzt gut gepinselt, ne?
Hast schön gepinselt, ja. Also interessante Geschichte, wir sind gespannt darauf.
Genau. Teure Geschichte.
Zu lesen in 3 Wochen.
Die ist dann immer noch aktuell. Hey ho.
Genau, ja.
Was es auch für schlechte Menschen gibt.
Außerdem haben wir noch ein paar andere coole Themen im Heft. Mhm. Was ich noch schreiben muss, ist die betriebliche Altersversorgung und was denn die Politik damit vorhat. Also blicke ich mal in den Koalitionsvertrag. Allerdings hält der sich da eher bedeckt.
Nichts haben die vor.
Nein, das da stimmt so auch nicht, aber es ist nicht viel.
Aha.
Und was ich auch auf dem Tisch habe, ist Prävention in der, nicht betrieblichen, nein, in der privaten Krankenversicherung.
Kann man auch mal durcheinander kommen.
Ja, so. Immer diese Krankenversicherungsform. Prävention ist ja wichtig, weil man will ja idealerweise, dass es gar nicht erst zu irgendwelchen Versicherungsfällen kommt oder zu Kosten dort.
Ja.
Zu den derben Kosten, wenn eine Erkrankung eintritt. Also sollte man natürlich dafür sorgen, dass die gar nicht erst zustande kommt. Was haben wir noch? Wir haben unser Autor Oliver Leopold, der hat sich mal angeschaut, wie es mit Erträgen bei den Versicherungsvermittlern so aussieht und wie diese gesteigert werden können. Also ein schönes Nutzwertthema für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, die ein bisschen ihr Einkommen verbessern wollen.
Kleiner Spoiler. Geht es um Provisionen oder dann separat abgerechnete Honorare?
Es geht um beides.
Um beides.
Mhm. Aber ja, es geht auch um sowas wie Servicegebühren und so weiter und so fort. Genau.
Spannung steigt.
Und dann haben wir noch ein paar, ja, so die klassischen. Es ist bald Reisezeit, bald Ferienzeit, also Auslandsreisekrankenversicherung. Wie sieht es eigentlich so mit Ferienimmobilien aus? Da zeigt sich, dass die oft unterversichert sind. Nicht so gut. Ja, also ein schönes Sammelsurium an Themen, würde ich sagen. Ein Pfefferminzia Plus, also eine Sonderpublikation haben wir auch wieder. Da geht es diesmal um Ruhestandsplanung. Da haben wir ein paar interessante Ideen und Lösungen dabei. Also insgesamt würde ich sagen, eine runde Sache und auf jeden Fall lesenswert.
Ein bunter Strauß an Geschichten.
Schönen Tee. Genau.
Ja.
Wenn ich sie dann mal irgendwann schreibe.
Wie viel Zeit hast du eigentlich noch, Schmidt, für deine Geschichten?
Ja, nicht mehr. Ein paar Tage noch. So. Aber das passt schon. Okay. Passt schon.
Ja. Wer hat denn das immer gesagt hier? Nicolas Cage in The Rock. Immer, am liebsten arbeite ich unter Druck. Das haben wir gesagt, ne? Irgendwie sowas
so
war
das. So ist es, genau. Mhm. Ja. Und das war's schon für den Schmalltalk diesmal, ne? Mehr haben wir
nicht. Ich würde sagen, ja. Jetzt kommen wir mal mit den ganzen harten Informationen wieder um die Ecke. Genau.
Jetzt geht's weiter mit dem Gespräch.
Im Gespräch.
In der vergangenen Woche fand das Frühjahrsmeeting des AMC, also des Assurance Marketing Circle, in Köln statt. Unser geschätzter Geschäftsführerkollege Matthias Hess war auch da. Und er hatte eine Mission, nämlich herauszufinden, wie es in der Versicherungsbranche denn so in Sachen künstliche Intelligenz, also kurz KI, steht. Kommen da Tools in der Vertriebsunterstützung oder im Marketing zum Einsatz? Die Bayerische wird dabei gerne ja mal als Vorreiter in Sachen KI in der Branche wahrgenommen. Das liegt aber nicht unbedingt an speziellen Tools, die der Versicherer einsetzt, sondern eher an etwas anderem, wie Marketingleiter Joachim Zech erklärt.
Vorreiter sind wir vielleicht deshalb in der Wahrnehmung, weil wir eine sehr große KI-Community haben und weil wir, und das ist so das erste Angebot an die Maklerbetriebe, weil wir den Maklerbetrieben einen sogenannten KI-Ready-Check anbieten. Das heißt, wir setzen uns beratend mit den Vermittlerbetrieben hin und gehen mit denen durch, was sie machen müssen, um selbst KI gewinnbringend effizient einzusetzen. Das ist mal das Erste. Also es ist kein Tool, sondern eine Beratungsleistung, die wir erbringen. Und dann nutzen wir natürlich die KI-Tools insbesondere in der Vertriebsvorbereitung, also sprich im Marketing, in der Lead-Generierung, in der Generierung von Vertriebsunterstützung, von Posts bis hin zu Bildmaterial, bis hin zur Erstellung von Argumentarien.
In der Kommunikation mit Maklern kommen durchaus die üblichen KI-Tools wie ChatGPT für Texte und Midjourney für die Bildgenerierung zum Einsatz. Aber die Bayerische geht hier noch einen Schritt weiter, um für Vermittler und Kunden an Schnelligkeit zu gewinnen.
Wir bauen uns gerade, das gibt es schon, wird immer weiterentwickelt, ein internes GPT. Das setzt also auf dem klassischen ChatGPT, wird aber intern gekapselt, geht nicht ins Internet. Das verwendet all unsere Daten zu Tarifen und Produkten. Und daraus generieren wir schnellere Auskünfte für Vermittler. Daraus generieren wir passgenaue Antworten von Kunden. Das heißt, je nachdem, welche Tarifvariante der Kunde hat, sucht die KI dann die entsprechenden Bedingungen raus. Und so werden die Kundenantwortzeiten schneller und besser.
Selbstgebautes steht also hoch im Kurs. Aber man muss als Versicherer nicht immer selbst Hand anlegen. Zech erzählt von Experimenten mit einem KI-Bot, der die Einwandbehandlung für Vermittler abdecken soll.
Wir sehen, dass es Vertriebsanwendungen gibt, die wir selber gar nicht gestaltet haben, die die Einwandbehandlung eines Verkaufsgesprächs in einer KI-Variante abbilden. Und die stellen wir jetzt testweise einzelnen Vermittlern zur Verfügung. Also du musst dir das so vorstellen, es sind die komplette Einwandbehandlung eines Vertrieblers, die hat er mal in ein eigenes GPT gegossen. Das nutzen wir und stellen das einzelnen Vertriebspartnern zur Verfügung, um zu testen, wie erfolgreich und wie viel mehr Effizienz dadurch gewonnen werden kann.
Bei allen Vorteilen gibt es in Sachen KI aber Missverständnisse und auch Fehler, die gemacht werden. Zech sieht hier vor allem die Individualität in Gefahr.
Ich glaube, das größte Missverständnis und die größte Gefahr ist, dass KI immer gleichgesetzt wird mit reiner Effizienz und Abbau von Kapazitäten. Weil die größte Gefahr ist aus meiner Sicht, das sieht man ja zum Teil bei schlecht gemachten LinkedIn-Posts, wenn die durch die KI generiert werden, dass die alle sehr ähnlich sind. Und dann wird es redundant. Also wir müssen es schaffen, die KI zu nutzen und trotzdem eine individuelle Note zu behalten. Nur dann, glaube ich, ist das Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine optimal.
Als zweiten Interviewgast hatte Matthias Milan Jarosch, Vertriebsleiter von DMB Rechtsschutz, vorm Mikrofon. Der war auch schon öfter bei uns im Podcast zu Gast. Schönen Gruß an dieser Stelle. Der Rechtsschutzversicherer ist bei der KI aktuell eher aufklärerisch unterwegs, und zwar für die Vermittler.
Vertrieblich ist es eher was, wo ich sage, wir nutzen KI-Tools für vertriebliche Aktivitäten, also für Workshop-Formate. Wir machen auch Sachen, wo wir mit Maklern zeigen, wie setzt man eigentlich KI grundsätzlich ein. Also wie schafft man es als Makler, Dinge zu individualisieren oder zu standardisieren, automatisch oder schneller an Informationen zu kommen, ohne dass man dafür jetzt mal lange warten muss. Das ist eher so eine Art Service den Maklern gegenüber.
Kommunizieren Makler und Vermittler viel mit KI-Bots, könnte ja auch die Gefahr bestehen, dass der persönliche Kontakt zwischen Makler und Versicherer leidet. Sieht Milan diese Gefahr auch?
Also ich glaube es tatsächlich nicht. Alleine deswegen, weil es weniger darum geht, dass der persönliche Kontakt wegfällt, sondern der wird halt sich verändern. Ich werde den persönlichen Kontakt mehr darin haben, ist ja so das Buzzword, ist ja so Enablement, ne? Also wie schaffe ich es als Service, als Dienstleister, jetzt ich nehme uns mal jetzt als Versicherer, als Dienstleister für den Makler, wie schaffe ich es da einen echten Mehrwert zu liefern? Und da brauche ich Automatisierung, Technologie, KI gehört da einfach mit rein, um Dinge schneller zu machen und einfacher zu machen. Und kein Makler hat mehr Lust, eine halbe Stunde in der Warteschleife zu hängen, um eine fachliche Frage zu stellen oder um irgendwas zu klären, was man auch wunderbar über die Technik lösen kann. Aber gerade jetzt in dem Kontext ist der persönliche Kontakt wichtiger denn je. Und ich freue mich da, dass wir anders sind als mittlerweile viele andere. Also wir den regionalen, den direkten Vertrieb noch aufbauen. Also wir bauen da an, anstatt abzubauen. Okay. Und das merke ich auch, das ist auch das Feedback, dass wir dadurch natürlich im Moment echt einigen Zulauf haben.
Zulauf ist ein gutes Stichwort, denn die künstliche Intelligenz ist eine Chance, gerade für kleinere Versicherungsunternehmen, die kein millionenschweres Marketingbudget haben. Denn Sichtbarkeit lässt sich mit KI eindeutig erhöhen.
Aus meiner Sicht vertrieblich und so von der Story her ist zu versuchen, so ein bisschen Level Playing Field zu schaffen. Ne? Also man hat ja sonst das Problem gehabt gegen große Marketingabteilungen mit den ganzen Budgets und Kampagnen und so weiter, war es schwierig. Und ich kann natürlich über Technologie, also über KI, damit viel Wirkung erzeugen, ohne dass ich da, ich sag mal, ein Team von 50 Leuten brauche, sondern dass wir das wirklich mit Bordmitteln machen. Und das Da üben wir dran und wir merken aber schon, dass es scheinbar auch am Markt ganz gut ankommt. Weil, also ich merke das bei vielen Dingen, also auch gerade bei größeren Playern, also größeren, auch von den Konsolidierern oder von anderen, dass wir im Moment viele Kontakte und viele Anbahnungen und Akquise dadurch machen können, dass wir einfach von der Sichtbarkeit mehr schaffen mit weniger, als es die Großen teilweise im Moment machen.
Der Gedanke, dass man sich jetzt einmal intensiv mit der neuen Technik befasst und das reicht dann, den Zahn zieht Milan allen KI-anwendenden Vermittlern gleich mal.
Zum einen ist es absolut aus meiner Sicht vermessen zu glauben, ich mache jetzt irgendwie, befasse mich mit dem Thema KI, so als Recreational User, also Anwender, ja, ja, und bin jetzt auf einmal KI-Experte. Ja. Das funktioniert nicht. Das ist das eine. Das nächste ist, was, glaube ich, häufig falsch verstanden wird, ist, dass es überhaupt nicht darum geht zu sagen, naja, welches Tool setze ich denn jetzt ein oder wie mache ich das, sondern ich muss das Mindset, also die Einstellung zu Technologie verändern und brauche eher so, das ist ja auch so ein Buzzword, so Future Skills, also wie gehe ich eigentlich mit dem Thema Technologie um und wie verarbeite ich das für mich? Und das muss man halt lernen. Das ist also schon das Thema und ich glaube, das wird ganz, ganz häufig auch bei mir im Team teilweise noch missverstanden, dass man sagt, naja, ich will jetzt einmal lernen, wie das funktioniert oder welches Tool setze ich ein und dann setze ich das jetzt mal für 3 Jahre ein. Und das wird nicht funktionieren, sondern die Verarbeitung von Informationen und wie komme ich an diese Dinge ran und wie gehe ich damit um, das wird einen größeren Stellenwert haben, damit muss ich mich mehr auseinandersetzen. Dafür, und das ist die andere Seite, spare ich aber auch Zeit. Ja. Und damit gleicht sich das wieder aus. Das heißt, ich habe halt einen deutlich größeren Output, als ich den normalerweise gehabt hätte. Und das ist in den meisten Fällen ist das, glaube ich, so das Haupt, das ist ein reines Denkeinstieg.
Leon Kersten, seit gut einem Jahr Berater beim AMC, war Matthias dritter Interviewgast. Er sieht den Vorteil von KI nicht unbedingt darin, die Kreativität zu erhöhen. Vielmehr geht es darum, Prozesse zu verbessern. und auch dem leidigen Fachkräftemangel ein Schnippchen zu schlagen.
In meiner Wahrnehmung ist es vor allem erstmal wichtig, Prozesse zu optimieren oder hilft es extrem dabei, Prozesse zu verschlanken, auf eine gewisse Art und Weise auch dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, ne, dass man schauen kann, und da haben wir auch heute im Projektrat drüber gesprochen, über das Thema Wissensmanagement. Also braucht man das Wissen der Boomer, die jetzt da sind, als der Babyboomer, braucht man das noch in der Zukunft oder wird das alles in einem KI-Tool sein? Wie geht man jetzt mit Wissen um für die neue Generation? Und das sind einfach spannende Fragen, wo man die Produktivität gegebenenfalls erhöhen kann gegen den Fachkräftemangel, aber andererseits ja auch immer noch natürlich Menschen braucht, die da drauf gucken, Menschen, die das steuern, Menschen, die wissen oder eine Vision haben und wissen, wo es hingehen soll, was man damit tun kann und nicht einfach nur sich aus Agenten eine Versicherungsagentur zusammenbaut. Ich meine, das ist ja eine Vision, hat man auf der Intronext auch ein bisschen was zugehört, kann vielleicht auch funktionieren, ich bin gespannt.
Okay.
ob oder in welche Art da vielleicht auch noch was kommt, aber erstmal sehe ich das so, dass der Mensch immer noch eine entscheidende Rolle spielt und die KI erstmal unterstützt in Prozessen.
Moment mal, haben wir richtig gehört? KI-Agenten? Kommt jetzt die rein digitale Versicherungsagentur?
Ja, nicht direkt so, sondern es war viel, also es gab viele Digitalisierungsthemen. Ein Thema war aber auch KI-Agenten natürlich, weil das jetzt gerade auch wirklich ein großes Thema ist.
Ja.
Und dass man da dann den Schritt geht, wenn man Versicherungen und KI-Agenten zusammenbringt, dass man sagt, okay, man guckt erstmal sein Team, wen man da quasi, ne, oder ein potenzielles Team, was man sich zusammenstellt aus KI-Agenten, und dann den Schritt weiterzugehen und zu sagen, wie kann ich denn eigentlich einen Versicherer aufstellen? Aber das ist eine Sache, die, also kann vielleicht auf eine gewisse Art und Weise funktionieren. Und ich bin mir sehr sicher, dass es einfach diese Prozesse, wo viel, viel repetitiv gemacht werden muss, dass die gut unterstützt werden können. Mhm. Aber den Menschen wirst du nicht zu 100% ersetzen können. Also ist ja auch eine schöne Botschaft für die Menschheit.
Absolut. Absolut. In diesem Fall natürlich auch für den Vermittler. Ne? Ganz klar.
Definitiv. Das ist ja auch ein großes Thema. Ne? Also weil am Ende musst du oder wollen auch meine Generation möchte immer noch beraten werden, wenn es vor allem komplexe Versicherungsprodukte ja. geht, auch wenn meiner Generation vorgehalten wird, nicht gern zu telefonieren, zum Beispiel.
Ja.
Aber das sieht man ja trotzdem auch an den Zahlen, dass eine Beratung immer noch essentiell ist.
Das ist doch mal ein wunderbares Schlusswort für diese Runde. KI ist gekommen, um zu bleiben, aber den Menschen und den Berater braucht es eben doch noch. Die News der Woche.
Der Europäische Rechnungshof zeigt sich sicher. Das von der Europäischen Union, der EU, eingeführte europaweite private Altersvorsorgeprodukt, die Europarente, ist ein Flop. Und die betriebliche Altersvorsorge grenzüberschreitend auszubauen, hat die EU auch nicht geschafft. Zwei Ziele, zweimal versagt. Toll. Das stellt der Rechnungshof in einem Sonderbericht fest. Gestartet war die Europarente offiziell mit dem nicht ganz kompakten Namen Pan-European Personal Pension Product, kurz PEP. In Deutschland trat die lokale Version der PEP-Verordnung im Frühjahr 2022, also vor 3 Jahren, in Kraft. Es hätte also losgehen können. Hätte.
Doch dem PEP fehlte der PEP. Wenn Sie uns dieses flache Wortspiel verzeihen mögen. Es gibt bisher nur ein einziges Produkt. Ein einziges. Das kommt aus der Slowakei und deckt zusätzlich noch Tschechien, Polen und Kroatien ab. Verwaltetes Vermögen 11,5 Millionen Euro von weniger als 5.000 Sparern im Jahr 2023. Ursprünglich hatte die Europäische Kommission für den Zeitraum bis 2030 auf 700 Milliarden Euro Volumen gehofft. Nun ja, 5 Jahre sind ja noch Zeit.
Zwei Probleme hat der Rechnungshof ausgemacht, die das PEP entscheidend behindern. Erstens, die Mitgliedstaaten bieten keine harmonisierten steuerlichen Anreize oder sie bieten bereits steuerliche Anreize für nationale Altersvorsorgeprodukte, die mit dem PEP konkurrieren. Zweitens, für PEP gilt eine jährliche Obergrenze von 1% für Kosten und Gebühren, die für andere Finanzprodukte nicht existiert. Folglich gibt es nur wenige Anreize für Finanzinstitute, ein solches Produkt anzubieten.
Außerdem weisen die Prüfer auf einen dicken Fehler hin, den die EU in Hinsicht auf grenzüberschreitende betriebliche Altersversorgung begangen hat. Sie hat ihnen nämlich zusätzliche Anforderungen aufgebrummt, die für lokale Produkte nicht gelten. Produktanbieter dürfte das nicht wirklich motiviert haben.
Die Fusion der Versicherer Baloise und Helvetia hat eine wichtige Hürde übersprungen. Die Aktionäre beider Unternehmen stimmten auf der außerordentlichen Hauptversammlung dem Plan zu. Wobei die Hauptversammlung in der Schweiz Generalversammlung heißt.
Wir erinnern uns, im April gaben Baloise und Helvetia bekannt, dass sie sich zur Helvetia Baloise Holding zusammenschließen wollen. Das gemeinsame Unternehmen soll der zweitgrößte Versicherer der Schweiz werden mit einem geschätzten Marktanteil von 19,6% nach Swiss Life, die liegen auf Platz 1. Rechtlich und regulatorisch soll der Zusammenschluss im vierten Quartal dieses Jahres abgeschlossen sein.
Wie aus den Unterlagen der Generalversammlungen hervorgeht, hat der Fusionsplan viele Fans unter den Aktionären. So stimmten von den vor Ort anwesenden Stimmrechten der Baloise satte 95,7% zu. Nur 3,8% lehnten ab. Noch höhere Werte bei der Helvetia. Über 98% des vertretenen Kapitals stimmten zu. Insgesamt bestätigten die Aktionäre sämtliche Anträge beider Verwaltungsräte, wie die Unternehmen weiter mitteilen.
Auch einige Personalien hat man auf den Versammlungen gleich mal geregelt. Thomas von Planta wurde zum Präsidenten des Verwaltungsrats der Helvetia Baloise Holding gewählt. Bisher leitet er seit Mai 2021 den Verwaltungsrat der Baloise. Ebenso hat man alle weiteren vorgeschlagenen Verwaltungsratsmitglieder bestätigt. Firmensitz der Gruppe soll wie geplant Basel werden und St. Gallen bleibt ein wichtiger Standort. Den Vollzug der Transaktion erwartet man wie gehabt fürs vierte Quartal 2025. Behörden und die Kartellwächter müssen aber noch zustimmen.
Das Geschäft mit Lebensversicherungen in Deutschland wächst. Wie der Branchenverband GdV berichtet, sind die Beitragseinnahmen von Lebensversicherungen, Pensionskassen und Pensionsfonds 2024 um 2,8% auf knapp 95 Milliarden Euro gestiegen. Während laufende Beiträge mit 66 Milliarden Euro weitgehend stabil blieben, hat das Geschäft mit Einmalbeiträgen deutlich zugelegt. Um rund 10% auf 28 Milliarden Euro.
Rückläufige Inflationsraten, steigende Löhne und die Zinsentwicklung kurbeln die Nachfrage an. Lebensversicherer stehen für Stabilität und Sicherheit auch in unsicheren Zeiten, schwärmt Moritz Schumann, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des GdV. Der Verband erwartet für das laufende Jahr, dass sich der positive Trend im Einmalbeitragsgeschäft fortsetzt.
Eine andere Form der Altersvorsorge dümpelt aber eher vor sich hin. Die betriebliche Altersversorgung blieb mit 16,5 Millionen Verträgen im Jahr 2024 auf dem Niveau des Vorjahres. Der GdV fordert daher eine Reform des Betriebsrentenstärkungsgesetzes. Ziel sei es, vor allem kleineren Unternehmen den Einstieg zu erleichtern, etwa durch Opt-out-Modelle ohne Tarifbindung und geringere Garantien, um die Renditechancen zu erhöhen.
Knapp 61%. So viele Bürger wie zuletzt im Frühjahr 2017 nennen Altersvorsorge als ihr wichtigstes Sparmotiv. Das geht aus der Frühjahrsumfrage 2025 des Verbands der privaten Bausparkassen hervor. Damit ist die Altersvorsorge den Befragten noch wichtiger geworden als in den vorherigen Umfragen des Verbands. Der Wert liegt über den Werten vom Herbst mit 56% und Frühjahr 2024 mit 57%.
Sparen für größere Konsumgüter, Wohnungseinrichtung oder Autos liegt mit 46% dahinter. Auch das Wohneigentum wird für die Menschen in Deutschland wieder wichtiger und ist Grund für verstärkte Sparanstrengung. 39% der Befragten gaben es als Motiv an, etwas weniger als im Vorjahr, aber deutlich mehr als noch im Herbst 2024 mit 33%. Für den Notgroschen und die Ausbildung der Kinder sparen derzeit knapp 6% bzw. 4% der Befragten.
Warum die Leute generell wieder mehr sparen, dazu hat Christian König, Hauptgeschäftsführer des Verbands der privaten Bausparkassen, eine Theorie. Das Ende der Niedrigzinsphase hat den Menschen klargemacht, dass Sparen sich wieder lohnt, vor allem notwendig ist und heutiger Konsumverzicht die Spielräume in der Zukunft verbessert. Das gilt aus seiner Sicht auch für das Motiv der Altersvorsorge. Hier erkennen die Menschen laut König, dass die gesetzliche Rente allein nicht ausreichen wird.
Und das war es auch mit dieser Podcast-Folge. Abonnieren Sie die Woche doch gleich auf einer der gängigen Plattformen und hinterlassen Sie dort gerne eine Bewertung.
Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer: bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.